Herzlich willkommen beim Nahtoderfahrungspodcast, der offiziellen Quelle für Audioberichte der nderf.org, das ist die Near Death Experience Research Foundation. Mein Name ist Ines Lahoda und ich möchte die Botschaften der Nahtoderfahrenden in die Welt bringen. Meine Website ist nte-podcast.de. Und nun viel Freude bei der kommenden Folge. Heute möchte ich euch gern einen kleinen Teil aus einem Buch vorlesen. Das Buch heißt Rückkehr von Morgen und ist von George Ritchie, der 2007 verstorben ist. Und ich darf natürlich nicht alles vorlesen, aber ein kleines Stück darf ich vorlesen. Also ich lese heute das erste Kapitel. Also nein, es ist das vierte Kapitel. Das erste von den beiden Kapiteln, die ich euch vorlesen möchte. Und ich erzähle euch kurz die Geschichte, wie es dazu kommt. Also George Ritchie ist ein 20-jähriger Mann, der als Soldat in die Armee eintritt und der dort um die Weihnachtszeit herum erkrankt an einer Grippe. Und die Geschichte ist so, dass er zu Weihnachten zu Hause sein möchte in Richmond, weil es dort losgeht mit seinem Medizinstudium. Und er muss also am 18. den Zug besteigen, um nach Hause zurückzufahren und dort das Vorexamen oder eine Vorprüfung, Aufnahmeprüfung zu machen, damit er dieses Medizinstudium dann beginnen kann, das von der Army irgendwie finanziert wird. Und deshalb ist es für ihn sehr, sehr wichtig, dass er da rechtzeitig dort ist und sein ganzes Bestreben ist danach, dass er rechtzeitig wieder gesund wird, um diesen Zug zu erreichen, der am 18. losfährt. Und er braucht, ich weiß nicht wie viel Zeit, aber dass er eben rechtzeitig wieder in Richmond ist. Und es ist nun so, dass er Fieber hat und die wollen ihn nicht entlassen aus dem Krankenhaus und er macht sich sehr Sorgen und dann geht das Fieber doch wieder runter. Und das heißt, ja, er kann doch fahren, danach geht das Fieber doch wieder hoch, dann kann er doch nicht fahren, er wird da 3 oder 4 Mal herum verlegt und schließlich sichern sie ihm zu, da das Fieber dann letztendlich doch am letzten Tag vor der Abreise runtergegangen ist, sichern sie ihm zu, dass er fahren kann. Sie werden auch einen Jeep besorgen, also sie sind da alle mit ihm besorgt und kümmern sich darum. Es gibt einen Jeep, der ihn dann zum Bahnhof führt um 3 Uhr morgens, damit er den letzten Zug, der noch möglich ist, erreicht, um rechtzeitig zu Hause zu sein. Abends vor diesem nächtlichen Aufbruch besucht er noch mit einem anderen Patienten gemeinsam das Kino. Dort hat er einen sehr starken Hustenanfall und legt sich ins Bett. Er merkt, es geht ihm irgendwie schlecht, aber er legt sich dann hin, nimmt noch ein paar Aspirin und schläft ein. Er erwacht einige Zeit später, weil er so viel husten muss und hustet und dann schaut er auf die Uhr und merkt, ah ja, es ist nur noch so eine knappe Stunde, bis er los muss, bis der Jeep ihn holt und meint, naja, es lohnt sich jetzt nicht mehr nochmal einzuschlafen. Er zieht sich also leise an und geht dann und steht auf und er muss immer wieder husten, husten, husten und spuckt halt immer wieder was hoch und spuckt in so einen Napf und es ist ja finster, er sieht eben nicht, was da los ist, aber er merkt dann schon, dass es ihm ganz schwindlig ist, als er eben aufstehen möchte, um sich anzuziehen und dann geht er raus zu dem Nachtwärter und möchte um ein paar Aspirin bitten und bittet den auch um ein Fieberthermometer. Und misst sein Fieberthermometer und hat 42 Grad Fieber. Also der Nachtwärter natürlich sagt, ja, er muss sofort den Arzt holen. Und der andere sagt natürlich, nein, nein, ich wäre ja gleich abgeholt mit dem Jeep, ich kann jetzt nicht. Und der sagt nur, ja, ja, setzen Sie sich hier hin bitte und holt den Arzt. Und dann rollen sie ihn zum Lungenröntgen und stellt sich raus, er hat natürlich eine Lungenentzündung. Und während er noch im Röntgen ist, er soll da stehen und sie machen das Röntgenbild und da fällt er dann auf einmal in Ohnmacht, bricht zusammen und ja, und er weiß von nichts mehr. So, und an dieser Stelle geht es jetzt los mit dem, was ich vorlese. Mit einem Ruck setzte ich mich hin. Wie spät war es? Ich blickte zum Nachttisch, aber sie hatten meinen Wecker weggenommen. Überhaupt, wo war denn eigentlich mein ganzes Zeug? Die Fahrpläne, meine Uhr. Ich schaute mich um. Ich war in einem kleinen Raum, den ich nie zuvor gesehen hatte. Im Schein des Nachtlichts konnte ich sehen, dass das eine Bett ihn praktisch ausfüllte. Da stand ein weißer Holzstuhl am Eingang, das Bett, der Tisch und das war alles. Wo war ich? Und wie war ich hierher gekommen? Ich dachte zurück und versuchte, mich zu erinnern. Das Röntgengerät, richtig. Sie hatten mich zur Röntgenabteilung gebracht und ich muss in Ohnmacht gefallen sein oder sonst irgendetwas. Der Zug, ich würde den Zug verpassen. Eilig sprang ich aus dem Bett und suchte nach meinen Kleidern. Die Röntgenleute konnten natürlich nichts von dem Zug wissen. Darum hatten sie mich hierher gebracht, anstatt mich dorthin zu schicken, wo der Jeep auf mich wartete. Meine Uniform war nicht auf dem Stuhl. Ich schaute darunter, dahinter. Auch kein Armeesack. Wo konnten sie in diesem kleinen Verlies den gelassen haben? Vielleicht unter dem Bett? Ich drehte mich um und erstarrte. Jemand lag in diesem Bett. Ich ging einen Schritt näher. Es war ein ziemlich junger Mann mit kurzem braunem Haar. Er lag sehr still. Aber das war doch unmöglich. Ich war doch gerade aus diesem Bett aufgestanden. Einen kurzen Moment lang beschäftigte mich das Geheimnis. Es war zu fremd, darüber nachzudenken. Und überhaupt, ich hatte doch keine Zeit. Der Nachtpfleger. Vielleicht waren meine Kleider in seinem Raum. Ich eilte aus dem kleinen Raum und schaute mich um. Zwei Reihen Nachtlichter schienen gegen die Wände der Station. Ich meinte nicht, dass ich hier vorher schon einmal gewesen wäre. Aber es war schwer zu sagen, denn sie sahen sich alle so sehr ähnlich. Direkt gegenüber von mir stand die Tür zum Medikamentenraum offen. Das Licht war an, aber es war kein Pfleger da. Ich trat ein, doch die Regale hatten nur die gewöhnliche Ausstattung, keine Kleider oder Schuhe zu sehen. Das Arzt- und das Schwesternzimmer waren beide dunkel. Auch dort war niemand. Leise ging ich an der Reihe der schlafenden Soldaten in dem großen Raum entlang und überlegte, wo sie mein Zeug hier draußen hingetan haben könnten. Aber das Licht war zu gedämpft, als dass ich etwas hätte erkennen können. Abgesehen von einigem Schnarchen und gelegentlichem Husten war nichts zu hören. Ich ging zurück vorbei an den Büroräumen und trat hinaus in den Korridor. Ein Feldwebel kam mir entgegen. Er trug ein Tablett mit Instrumenten, das mit einem Tuch bedeckt war. Wahrscheinlich wusste er nicht Bescheid, aber ich war so glücklich, irgendjemanden wach zu finden, dass ich direkt auf ihn zuging. »Entschuldigen Sie, Feldwebel«, sagte ich. »Haben Sie den Pfleger der Station vielleicht gesehen?« Er antwortete nicht, blickte mich noch nicht einmal richtig an. Er ging nur geradewegs auf mich zu, ohne langsamer zu werden. »Passen Sie auf«, schrie ich und sprang zur Seite. Im nächsten Augenblick war er an mir vorbei und ging den Korridor hinunter, so als hätte er mich nie gesehen. Und ich konnte nicht begreifen, warum wir nicht zusammengestoßen waren. Und dann sah ich etwas, das gab mir eine neue Idee. Weiter hinten im Korridor war eine der schweren Metalltüren, die nach draußen führten. Ich eilte dorthin. Wenn ich auch den Zug verpasst haben sollte, ich würde schon eine Möglichkeit finden, nach Richmond zu kommen. Fast unbewusst fand ich mich draußen wieder und eilte geschwind dahin, mit einer Schnelligkeit, wie ich mich nie zuvor in meinem Leben bewegt hatte. Es war nicht so kalt, wie es vorher am Abend gewesen war. Ja, eigentlich empfand ich weder Hitze noch Kälte. Als ich hinunterblickte, war ich erstaunt, dass ich nicht die Erde sah, sondern die Spitzen einiger Büsche unter mir. Camp Barkley schien bereits weit hinter mir, als ich über die dunkle, gefrorene Wüste jagte. Mein Verstand versuchte mir klarzumachen, dass das, was ich tat, unmöglich war. Und doch, es geschah. Die Lichter einer Stadt tauchten unter mir auf. Warnlichter blinkten an den Kreuzungen. Dies war lächerlich. Ein menschliches Wesen kann ohne Flugzeug nicht fliegen. Für ein Flugzeug flog ich jedoch zu niedrig. Das Land schien jetzt bewaldeter. Breite, schneebedeckte Felder, umgeben von dunklen Bäumen. Gelegentlich sah ich die Straße. Aber zu dieser Nachtzeit war nur wenig Verkehr unterwegs und die Städte, an denen ich vorüberzog, waren dunkel und still. Ich ging nach Richmond. Irgendwie hatte ich das von dem Augenblick an gewusst, als ich durch die Krankenhaustür stürmte. Ich ging 100-mal schneller nach Richmond, als irgendein Zug auf dieser Erde mich hätte befördern können. Aber, nachdem ich jetzt darüber nachdachte, wie konnte ich sicher sein, dass dies der Weg nach Richmond war? Ich war zwischen Texas und Virginia nur einmal gereist und dazu in der anderen Richtung, und ein großer Teil der Bahnfahrt war nachts gewesen. Was bestärkte mich in dem Gedanken, dass ich allein meinen Weg nach Richmond finden würde? Ein besonders breiter Fluss war unter mir zu sehen. Dort war eine lange, hohe Brücke und an dem anderen Ufer die größte Stadt, die mir bis jetzt begegnet war. Ich wünschte, dass ich dort hinunter könnte, um irgendjemanden zu finden, der mir die Richtung sagen würde. Fast zur gleichen Zeit bemerkte ich, wie ich mich langsamer fortbewegte. Gerade vor mir, wo zwei Straßen zusammenkamen, entdeckte ich ein flackerndes blaues Licht. Es kam von einem Neonschild über der Tür eines einstöckigen Gebäudes mit einem roten Dach, mit einem Pabst Blue Ribbon Beer Schild im Fenster. Kaffee, entzifferte ich die tanzenden Buchstaben über der Tür, und aus den Fenstern fiel der Lichtschein auf das Pflaster. Während ich hinunterstarrte, entdeckte ich, dass ich zum Stillstand gekommen war. Das Gefühl, irgendwie 15 Meter über dem Boden zu hängen, war noch fremder, als der Flug im Wirbelwind gewesen war. Aber ich hatte keine Zeit, mir darüber den Kopf zu zerbrechen. Denn auf dem Fußweg kam in Richtung Nachtcafé ein Mann eilig daher. Ich dachte, ich könnte wenigstens von ihm herausfinden, welche Stadt dies wäre und in welcher Richtung ich mich bewegte. Gerade als mir der Gedanke kam, so als ob Gedanke und Bewegung identisch geworden wären, fand ich mich unten auf dem Fußweg und eilte an der Seite des Fremden entlang. Er war ein Zivilist, vielleicht 40 oder 45 Jahre, trug einen Mantel, aber keinen Hut. Er dachte anscheinend angestrengt über etwas nach, denn er schaute nicht ein einziges Mal nach mir, seitdem ich neben ihn getreten war und ihn begleitete. »Können Sie mir bitte sagen«, fragte ich, »was für eine Stadt das hier ist?« Er ging einfach weiter. »Bitte, mein Herr«, sagte ich und sprach jetzt lauter, »ich bin ein Fremder hier und wäre sehr dankbar, wenn...« Wir hatten das Café erreicht und er drehte sich um, um nach dem Türgriff zu fassen. »War der Bursche taub?« Ich streckte meine linke Hand aus und wollte ihm auf die Schulter klopfen. Aber da war nichts. Ich stand da vor der Tür und gaffte ihm nach, als er sie öffnete und drinnen verschwand. Es war so, als hätte ich dünne Luft berührt. So, als wäre dort niemand gewesen. Und trotzdem hatte ich ihn bestimmt gesehen, sogar die ersten schwarzen Stoppeln an seinem Kinn, wo er sich hätte rasieren sollen. Ich kehrte mich ab von dem Geheimnis des Mannes ohne Körper und lehnte mich gegen das Halterungsseil eines Telefonmastes, um die Dinge zu durchdenken. Mein Körper ging durch das Seil hindurch, als ob es nicht da wäre. Dort auf dem Fußweg der unbekannten Stadt fing mein ungläubiges Denken an. Das fremdeste und schwierigste Denken, mit dem ich es jemals zu tun hatte. Der Mann in dem Café, dieser Telefonmast. Angenommen, sie wären durchaus normal. Angenommen, ich war derjenige, der irgendwie verändert war. Wie wäre es, wenn ich auf irgendeine unmögliche, unvorstellbare Weise meine Festigkeit verloren hätte, meine Fähigkeit, Dinge zu greifen, mit dieser Welt in Berührung zu kommen, sogar gesehen zu werden? Der Bursche gerade eben. Es war offensichtlich, dass er mich weder gesehen noch gehört hatte. Auch nicht der Feldwebel dort im Krankenhaus, wie mir allmählich klar wurde. Es war so, als ob ich für beide überhaupt nicht existiert hatte. Und wenn diese beiden mich nicht gesehen hatten, die verrückten Gedanken setzten sich fort, wer sagte mir eigentlich, dass die Leute vom Medizinischen College von Virginia in der Lage sein würden, mich zu sehen? Was hatte es überhaupt für einen Sinn, nach Richmond zu eilen, wenn bei meiner Ankunft doch keiner auf mich aufmerksam würde? Auch Weihnachten. Was würde geschehen, wenn ich zu Weihnachten nach Hause käme und meine eigene Familie könnte mich nicht mal sehen? Eine entsetzliche Einsamkeit überfiel mich. Irgendwie, auf irgendeinem Wege, musste ich diese Festigkeit zurückbekommen, die andere Leute sahen, auf die sie reagierten. Und plötzlich erinnerte ich mich an den jungen Mann, den ich im Bett in dem kleinen Krankenzimmer gesehen hatte. Was, wenn das womöglich ich gewesen wäre? Oder nur der stoffliche, feste Teil von mir, der auf irgendeine unerklärliche Weise von mir getrennt wurde? Was wäre, wenn die Hülle, die ich in dem Krankenzimmer in Texas zurückgelassen hätte, meine eigene wäre? Und wenn dem so wäre, wie konnte ich zu ihr zurückkommen? Wie konnte ich so gedankenlos hinwegeilen? Ich war wieder in Bewegung und entfernte mich schnell von der Stadt. Unter mir war der breite Fluss. Anscheinend war ich auf dem Wege zurück, zurück in die Richtung, aus der ich gekommen war. Und es schien mir, als wäre die Geschwindigkeit noch größer als vorher. Hügel, Seen, Farmen flogen unter mir vorüber, als ich in einer geraden Linie unentwegt über dunkles, nächtliches Land raste. Schließlich nahmen die Bäume ab, und mit dem Schimmer einer Erinnerung sah ich unter mir die Büsche und die wasserleeren Mulden von West-Texas. Dort erschienen die Barackendächer von Camp Barclay, lange, dunkle Silhouetten gegenüber dem schneebedeckten Boden. Ich verlor an Höhe, ich wurde langsamer. Ich stand vor dem Lazarett. Ich eilte hinein. Dort war die Aufnahme, wo ich mich vor 10 Tagen gemeldet hatte. Es war natürlich still in der Mitte der Nacht, denn die Büros waren geschlossen. Ich begab mich in den linken Korridor. Aber ich hielt an, als ich sah, dass er, so wie es aussah, zum Speiseraum des Personals führte. Wo war die Station, auf der ich um einiges früher in dieser Nacht aufgewacht war? Am Ende mehrerer Gänge kam ich wenigstens in einen großen Raum, der bekannt aussah. In jedem Bett entlang der Wände eine schlafende Hülle, aber die, nach der ich suchte, die eine, von der ich überzeugt war, dass sie mir gehörte, die war in einem kleinen Einzelzimmer neben der Tür, dessen war ich sicher. Ungeduldig schaute ich in alle drei hinein, aber die ersten beiden waren leer und in der letzten lag ein Mann in einer Streckvorrichtung, beide Beine in Gips. Ich kehrte zum Korridor zurück und blickte hinauf und hinunter, unentschieden. Wo war dieser kleine Raum? In welchem Flügel dieses gewaltigen Krankenhauses war er denn überhaupt? Ich zerbrach mir den Kopf und versuchte, mich an irgendetwas zu erinnern. An irgendetwas, das mir helfen würde, einen Anhaltspunkt zu finden. Aber es war unmöglich. Ich musste bewusstlos gewesen sein, als sie mich vom Röntgenraum zurückgebracht hatten. Und als ich aufwachte, war ich so besessen gewesen von dem Gedanken, nach Virginia zu gehen, dass ich davonlief, ohne überhaupt zurückgeblickt zu haben. Fest stand jedenfalls, dass sich irgendwo in den über 200 Baracken ein kleiner Raum befand, der ungeheuer wichtig für mich war. Und er konnte in jeder dieser Baracken sein. Und so fing die ungewöhnlichste Suche an, die jemals stattgefunden haben muss. Die Suche nach mir selbst. Ich eilte in diesem enormen Komplex von einer Station zur anderen, hielt in jedem kleinen Raum an, bückte mich über jeden, der in den Betten lag, und eilte weiter. Es gab Hunderte und Hunderte und Aberhunderte von diesen engen Einbettschlafkammern, eine gleich der anderen, und die Stationen sahen sich so ähnlich, dass ich bald ganz verwirrt war, in welcher ich wohl schon gewesen war, und ob ich ganz einfach immer dieselben Schritte unternahm, wieder und wieder. Und langsam registrierte ich eine weitere, alarmierende Wahrheit. Ich hatte mich ja niemals selbst gesehen. Nicht wirklich. Nicht in der Weise, wie ich andere Leute sah. Von meiner Brust abwärts hatte ich mich natürlich sehen können. Aber von den Schultern aufwärts, so musste ich jetzt feststellen, hatte ich nur das zweidimensionale Spiegelbild gesehen, das mir von einem Stückchen Glas entgegenstarrte. Und gelegentlich ein Schnappschuss, ebenfalls zweidimensional. Das war's. Die abgerundete, lebendige, raumfüllende Gegenwart meiner selbst kannte ich überhaupt nicht. Und das, so entdeckte ich jetzt, ist die Art, einander zu erkennen. Nicht an der Gestalt oder der Farbe der Augen, sondern an der ganzen dreidimensionalen Erscheinung mit all ihren Einzelheiten. Selbstverständlich kannte ich meine Größe und mein Gewicht. 1,85 Meter und 80 Kilo, wiederholte ich fortwährend, als ob ich die Beschreibung eines Fremden auswendig lernen wollte. Aber was bedeutete das schon, wenn die Person im Bett lag? Hier waren Reihe für Reihe Soldaten, die alle ungefähr die Größe haben mussten. Alle waren, wie ich, in ihren späten Teenagerjahren oder Anfang der 20er. Alle von ihnen steckten in Krankenhausschlafanzügen unter braunen Armeedecken und jeder von ihnen hatte den Soldatenhaarschnitt. Das Einzige, wonach ich gehen konnte, war, dass die Hülle, nach der ich suchte, in einem von diesen drei kleinen Einzelzimmern am Eingang einer Station lag. Aber in diesen Räumen hatte ich bereits ein Dutzend Männer gesehen, die genauso aussahen, wie ich mir mich vorstellte. Und ich hatte in diesem Irrgarten vom Krankenhaus kaum mit der Suche begonnen. Wie würde ich feststellen können, dass ich mich gefunden hatte? Konnte ich womöglich schon an mir vorübergegangen sein, ohne dass ich es bemerkt hatte? Ich ging weiter und weiter, hielt an, studierte die Gesichter und wandte mich ab. Die Einsamkeit, die ich bereits in der unbekannten Stadt empfunden hatte, wurde nun zu einer wachsenden Panik. Ich war von jeder Mann in dieser Welt abgeschnitten, von der Körperlichkeit dieser irdischen Welt selbst und nun sogar von meiner eigenen Identität. Wenn die Person im Bett dick war oder blonde Haare hatte oder Sommersprossen, dann eilte ich schnell davon. Aber im gedämpften Schimmer der Nachtlampe war es nicht immer leicht, so viel zu erkennen. Es war hoffnungslos. Ich lehnte mich gegen eine Wand. Ich war es inzwischen gewöhnt, dass Wände mich nicht hielten, doch diese Stellung war Angewohnheit. Und ich forschte in meinem Gedächtnis nach einigen Besonderheiten, nach körperlichen Kennzeichen, die mich unter der Menge der schlafenden 20 Jahre alten Soldaten identifizieren würden. Ein Merkmal an meinem Gesicht oder an den Händen? Eine Warze vielleicht? Oder eine Narbe? Der Phi Gamma Delta Ring. Natürlich, das schwarze Onyx-Oval mit der goldenen Eule. Warum hatte ich nicht vorher daran gedacht? Ich musste noch einmal von vorne beginnen. Zurückgehen in jenen Raum, wo der Kerl in dem Bett so aussah, wie ich mich zu kennen glaubte. So fing ich noch einmal an, wo ich hergekommen war. Das ist, ich meinte, das war der Weg. Alles war so verworren. Gleiche Stationen, daran anschließend gleiche Korridore. Ich hastete durch die kleinen Einzelzimmer, warf nur einen kurzen Blick auf die linke Hand, wenn sie auf der Decke lag. Jedoch viel öfter lag sie versteckt unter dem Bett, und dann musste ich warten, bis der Schlafende seine Stellung wechselte. Einmal saß ich eine lange Zeit neben einem dunkelhaarigen jungen Mann, dessen Mund und Kinn mich in dem Dämmerlicht an meinen Vater erinnerte. Er stöhnte leicht und schlief auf der linken Seite, seine linke Hand unter dem Kissen. Und je mehr ich ihn anstarrte, desto mehr war ich sicher, dass dies mein eigenes körperliches Ich war. Wieder und wieder griff ich nach dem Kissen und versuchte, es wegzuziehen. Meine Finger umschlossen lediglich die Luft. Schließlich stützte er sich auf einen Ellbogen und griff nach dem Wasserglas auf seinem Nachttisch. An seiner linken Hand war ein goldener Trauring. Ich setzte meine Suche von Station zu Station fort. Einige der Soldaten, an denen ich vorbeikam, waren wach, starrten stumm an die Decke oder saßen auf der Kante ihres Bettes und rauchten eine Zigarette. Und es waren diese wachen Leute, die mein Alleinsein so entsetzlich machten. Es ist schon ein Unterschied, ob man unbeachtet in einen Raum kommt, wo jemand schläft, oder ob er einen direkt anguckt und trotzdem kein Zeichen von sich gibt, dass man existiert. In den Gängen gab ich es auf, zur Seite zu springen, wenn eine Schwester oder irgendein Diensthabender sich näherten. Ich wusste jetzt, dass wir nicht zusammenstoßen würden. Wir würden einander noch nicht einmal berühren. Aber irgendwie war der Gedanke, dass jemand genau da geht, wo ich stehe, zu viel, als dass ich so einfach damit fertig werden konnte. Schließlich kam ich bei meinem Umherirren in die Röntgenabteilung. Der weiß gekleidete Techniker, dem ich vorher begegnet war, saß an seinem Schreibtisch und studierte einige Papiere. Hier war das letzte menschliche Wesen, das mit mir gesprochen hatte.
»Sehen Sie mich an!« schrie ich ihn an. »Ich stehe direkt vor Ihnen!«
Er nahm seinen Kugelschreiber und notierte irgendetwas auf einem Papier. Waren nur wenige Stunden vergangen, seitdem sie mich auf der Trage in diesen Raum gebracht hatten? Sicher waren es bereits Wochen, Jahre oder waren es vielleicht nur Minuten? Irgendetwas war auch merkwürdig im Blick auf die Zeit, in einer Welt, wo die Regeln über Raum und Geschwindigkeit und körperliche Substanzen anders waren. Ich hatte vollkommen das Empfinden dafür verloren, ob eine Erfahrung einen Bruchteil einer Sekunde ausmachte oder ob sie gar Stunden dauerte. Ich fühlte ein Widerstreben, die einzige Person zu verlassen, die ich wiedererkannt hatte. Aber schließlich, nach wie viel Zeit konnte ich nicht sagen, wanderte ich weiter. Mehr Korridore, mehr Stationen. 12 Betten entlang der rechten Wand, 12 Betten entlang der linken Wand. 3 Büros am Ende nahe der Tür, 3 Räume genau gegenüber. Schlafende Männer, hellwache Männer, gelangweilte Männer, ängstliche Männer. Aber niemals der Ring mit der Eule. In einem der kleinen Schlafräume weinte ein junger Mann. Vielleicht Heimweh. Viele von uns weinten, wenn sie dachten, dass niemand uns beobachten würde, besonders jetzt um die Weihnachtszeit. In der nächsten Schlafkammer keiner. Das Bett war abgezogen. In der letzten, ich zuckte zurück, erschrak. Da war jemand im Bett, aber das Laken war ihm ganz über den Kopf gezogen worden, nur die Arme lagen außerhalb der Decke. Merkwürdig steif und gerade sahen diese Arme aus, unnatürlich, die Handflächen nach unten gekehrt. Am dritten Finger der linken Hand war eine kleine goldene Eule auf dem Oval eines schwarzen Onyx. Ja, das war also das Kapitel, das ich euch vorlesen wollte, fürs Erste. Und es ist so eine unglaubliche Erfahrung, also alles. Erstmal, dass er sich gar nicht erkennt, als er aus dem Bett aufsteht und sich selbst da liegen sieht. Ich finde das schon so kurios, dass er gar nicht auf die Idee kommt, dass das mit ihm etwas zu tun haben könnte. Aber er ist so fixiert darauf, so schnell wie möglich nach Richmond zu kommen, dass er darauf keinen Gedanken verschwendet. Und es kommt ihm seltsam vor, aber er denkt auch nicht darüber nach, warum jetzt der Feldwebel an ihm vorbei ist, ohne ihn zu beachten. Und Er denkt sich auch noch nichts Komisches, als er dann plötzlich da Richtung Richmond fliegt. Also das sind lauter so interessante Sachen. Und es widerspricht natürlich der Theorie, die wir im letzten Podcast besprochen haben, dass der Auslöser für eine Nahtoderfahrung der Gedanke ist, dass man jetzt stirbt. Also in dem Fall kommt ihm der Gedanke ja überhaupt nicht, trotz all dieser sehr eindeutigen Hinweise darauf, dass er seinen Körper verlassen hat. Aber man muss dazu sagen, diese ganze Sache war 1945 oder 1944 und da gab es überhaupt keine Berichte über Nahtoderfahrungen oder außerkörperliche Erfahrungen. Der hat auch keine besonders spirituelle Erziehung gehabt oder religiöse Erziehung und für ihn war das völlig undenkbar, was da passiert. Also er konnte sich das überhaupt nicht zusammenreimen. Und deshalb ist es auch so lustig, dass er davon spricht, dass er seine Festigkeit verloren hat. Also selbst als er merkt, dass er niemanden berühren kann oder dass er sich auch nicht an diesen Telefonmast lehnen kann, denkt er immer noch nicht darüber nach, ob er vielleicht gestorben ist und das seine Seele ist oder sein Bewusstsein oder was auch immer das jetzt ist, sein Astralkörper, sondern er hat ja einfach überhaupt keine Begriffe dafür. Und das Einzige, was er sich vorstellen kann, ist, dass er auf irgendeine komische Art seine Festigkeit verloren hat und dass er die jetzt wiederkriegen muss. Diesen Teil von ihm, auf den die Leute reagieren, den die Leute sehen können. Das finde ich so erstaunlich und auch irgendwie so rührend. Und ich kann das so gut nachvollziehen, die Panik, in die er da verfällt, dass er plötzlich unsichtbar ist. Unsichtbar und unfühlbar und dass er keine Möglichkeit hat, sich bemerkbar zu machen. Und als ihm dann einfällt, dass das ja auf der Uni dann auch so sein wird und vermutlich mit der Familie auch, da kann man sich vorstellen, in was für eine Panik und was für eine Einsamkeit er da stürzt. Und man kann sich das Entsetzen vorstellen, als er da seinen Körper liegen sieht, mit einer Decke, die über sein Gesicht gezogen ist. Ja, also das spricht für mich ganz, ganz klar dafür, dass das Bewusstsein sich vom Körper ablösen kann. Denn wie könnte denn ein Gehirn im Todeskampf so detaillierte Schilderungen erfinden? Und warum sollte es das auch machen? Also da ist ja noch nicht mal die Rede von irgendeiner Lebensrückschau, sondern er sieht das Krankenhaus, er sieht die Felder unter sich, er sieht die Bäume, er kommt in eine Stadt. Und ich kann das auch gleich schon vorwegnehmen, also ich werde euch das ja auch nicht alles vorlesen, sondern nur diese zwei Kapitel der Nahtoderfahrung. Das Buch ist ja viel länger und er beschreibt da noch sehr ausführlich, was er da alles draus geschlossen hat und wie es mit ihm weitergegangen ist. Dann kauft euch bitte das Buch selber. Kostet nur ein paar Euro, das ist nicht sehr teuer. Und er beschreibt dann später, dass er Jahre später durch eben diese Stadt kommt, in der er da gelandet ist, körperlos. Und er erkennt das wieder und er sagt dann zu dem Freund, mit dem er da fährt, fahr doch bitte noch ein Stück weiter davor. Also die wollten dann schon abbiegen. Und er sagt, nee, fahr bitte noch die paar Blocks weiter. Ich muss schauen, ob das wirklich so ist. Und er war zuvor noch nie in der Stadt und er erkennt dann genau eben dieses Café und diesen Telefonmast, wo das passiert ist, als er den Mann da angesprochen hat und der ihn nicht gesehen hat. Also das ist für mich ein ganz klarer Beweis dafür, dass er wirklich dort war und dass er das einfach wiedererkannt und dass das wirklich passiert ist. Und als ihm dann einfällt, dass er seinen Körper wieder braucht, also er sagt ja nicht Körper, er sagt ja seine Festigkeit, zumindest in der englischen Version, ich habe es auf Englisch gelesen, da sagt er eben Solidness. Und da möchte er wieder zurück. Als ihm das einfällt, zack, ist er schon wieder unterwegs. Und ich frage mich natürlich, warum er nicht einfach gleich vor dem Krankenhaus steht, sondern warum er den Weg wieder zurücklegen muss. Denn er beschreibt ja auch in dem Moment, als er denkt, dass er mit dem Mann sprechen will, ist er schon dort. So als wären Gedanke und Bewegung eins. Es hätte ja auch so sein können, dass er denkt, Lazarett und zack, ist er schon wieder dort. Aber nein, er fliegt den ganzen Weg zurück, bis er in vertraute Gefilde kommt und das alles erkennt und dann vor dem Krankenhaus steht und da die Suche beginnt. Und auch das ist sehr interessant, dass er sagt, wir erkennen uns selber nicht, wir kennen nur eben unser zweidimensionales Abbild im Spiegel oder auf dem Foto. Natürlich gab es damals auch noch nicht so häufig Filmaufnahmen und es ist davon auszugehen, dass er sich nie auf einem Video gesehen hat. Aber man kann sich schon vorstellen, dass diese Dreidimensionalität einfach das ist, woran man sich selbst erkennen kann. Und wenn man das nie gesehen hat, ist ja auch ein interessanter Gedanke, dass man ja niemals wirklich seinen Kopf sehen wird. sondern man sieht immer nur Bilder von seinem eigenen Kopf. Und man wird nie wissen, wie man wirklich aussieht. Erst dann, wenn man seinen Körper verlässt. Und es beschreiben ja auch viele, dass sie sich nicht selber erkennen. Dass sie nicht wissen, dass sie das sind, die da liegen, wenn sie ihren Körper verlassen. Ja, und das macht es natürlich schwierig, seinen Körper wiederzufinden und wiederzuerkennen, zumal das eben sehr, sehr viele sehr ähnlich aussehende junge Männer sind, die da liegen. Und er erkennt sich, Gott sei Dank fällt ihm ein, dass er diesen Verbindungsring von seiner Studentenverbindung hat. Und Gott sei Dank ist die Hand auch frei. Das ist ja auch noch so ein Zufall. Die Hand hätte ja auch unter der Decke sein können, warum er die Hand herausgelassen hat, sodass er diesen Ring sehen kann und diesen Körper erkennen kann, ist auch ein kurioser Zufall. Ja, gut, damit möchte ich das heute beenden und ich werde demnächst das nächste Kapitel vorlesen. Es geht nämlich noch sehr spannend weiter. Ich habe übrigens auch recherchiert, ob ich das überhaupt vorlesen darf. Und es ist so, dass man Auszüge vorlesen darf, wenn man die Quelle angibt. Das Ganze ist also ein Zitat aus dem Buch Rückkehr von Morgen von George Ritchie. Sei hier mal nochmal gesagt fürs Protokoll. Gut, jetzt hoffe ich, dass ihr das genauso spannend findet wie ich. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Folgt mir gerne auf Instagram, auf Facebook, schaut euch meine Homepage an. www.nte-podcast.de. Schickt mir gerne eine Nachricht und kommentiert mir auch gerne, wenn ihr die Geschichte auch so spannend findet, was ihr davon haltet. Ich bin immer froh über Austausch, was andere dazu denken. Vielleicht jemand, der auch selber eine Erfahrung gemacht hat. Also bitte meldet euch. Denn es gibt schon noch viele Menschen, die da dem gegenüber sehr kritisch sind und die das überhaupt nicht glauben. Also ich habe jetzt gerade auch wieder jemanden kennengelernt hier bei uns, der davon überhaupt nichts hält und sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass nach dem Tod irgendwas stattfindet. Und ich denke halt immer, es ist schlecht recherchiert oder es ist fehlende Information, denn so Fälle wie diese sprechen für mich einfach eine sehr, sehr deutliche Sprache und ich würde gern die wissenschaftliche Erklärung dafür hören. Ja, also wenn jemand gern was dazu sagen möchte, der sich wissenschaftlich berufen fühlt, nur zu, ich bin sehr bereit für Austausch. Okay, jetzt verabschiede ich mich für euch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.